2. Korinther, Kapitel 2. Wir sind im ersten Teil des Korintherbriefes, des 2. Korintherbriefes, in dem Paulus seine Auffassungen von Nachfolge und Dienst mitteilt. Wir befinden uns im 3. Abschnitt dieses ersten Teils, in welchem Paulus von leidenden Beziehungen spricht, die die Nachfolge und den Dienst für unseren Herrn begleiten können. Paulus spricht in diesem Text von 2 Arten von leidenden Beziehungen. Zuerst leidet seine Beziehung zur Gemeinde. Das ist nicht seine Schuld, daran ist die Gemeinde schuld, beziehungsweise hat es Schuld in der Gemeinde. Zum Zweiten hat es eine leidende Beziehung innerhalb der Gemeinde in Korinth. Daran ist in erster Linie eine Person schuldig, aber nicht nur er. Zu diesen 2 leidenden Beziehungen spricht Paulus hier etwas, woraus wir auch lernen können, etwas mitzunehmen. Wir können lernen, wie wir in leidenden Beziehungen uns verhalten können. Wie heute Morgen schon mitgeteilt, in diesem Text finden wir nicht alle Antworten auf die Problematik der leidenden Beziehungen, aber wir können etwas mitnehmen. Ich lese noch einmal die ersten 8 Verse, in welchen Paulus über diese 2 leidenden Beziehungen im Besonderen spricht. In einem 3. Kurzabschnitt wird er uns Hilfestellung geben, grundsätzlicher oder allgemeiner Art. Aber zunächst spricht er zu den 2 Arten der leidenden Beziehungen zwischen ihm und in der Gemeinde. Also erstens, in den ersten 4 Versen geht es um seine Beziehung zur Gemeinde und ihre zu ihm. Also diese Beziehung zwischen ihm und der Gemeinde leidet etwas. Darüber spricht er in den ersten 4 Versen, die hatten wir heute Morgen betrachtet. Wir setzen dann das Lesen fort in den Versen 5 bis 8. Vers 1: Ich traf bei mir selbst diese Entscheidung, nicht wieder mit Betrüben zu euch zu kommen, denn wenn ich betrübe, und das hatte er getan mit seinem ersten Brief, wer ist es, der mich froh macht, wenn nicht der, der durch mich betrübt wird? Er wollte wieder froh gemacht werden durch die Umkehr des einen, der sich schwer vertan hatte, und auch durch das Verhalten der korinthischen Gemeinde im Allgemeinen. Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Er würde sehr traurig sein, wenn er keine Buße feststellen könnte, wenn er kommen sollte. Wobei ich Vertrauen habe, das gesteht er und kann er sagen, wobei ich Vertrauen habe zu euch allen, dass meine Freude die euer aller ist, seine Freude über die Umkehr dieses einen, der sich so schwer verschuldet hatte. Darüber drückt er seine Freude aus und er hat das Vertrauen, dass auch jeder in Korinth, in der Gemeinde dort, sich mehr oder weniger, aber doch sich freut über diese Umkehr. Denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst habe ich euch geschrieben, mit vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonders hohem Maße zu euch habe. Nun die leidende Beziehung zwischen der Gemeinde und dem Gefehlthabenden, Verse 5 bis 8. Aber wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern in gewissem Maße, damit ich nicht zu viel sage und belaste, euch alle. Genügend ist solchem die Strafe, die von der Mehrzahl erteilt wurde, so dass ihr umgekehrterweise lieber vergeben, und aufrichten solltet, damit solcher nicht in übermäßiger Betrübnis verschlungen werde, weshalb ich euch aufrufe, ihm Liebe zu vergewissern. Wir hatten begonnen, diesen Kurzabschnitt zu besprechen, aber wir kamen nicht sehr weit. Ich wiederhole, was wir anfingen zu sagen, und will dann diesen Text, die Besprechung, zum Abschluss bringen und dann zum nächsten Kurzabschnitt übergehen. Zuerst die Frage, was lernen wir aus diesen vier Versen über leidende Beziehungen innerhalb der Gemeinde? Erstens, Vers 5. Wir lernen, Sünde im Kreis der Gläubigen ist nicht so sehr gegen den Verantwortlichen als gegen den Leib. In dieser Frage gebrauche ich den Ausdruck Kreis der Gläubigen anstelle von Gemeinde. Es kam nach dem Gottesdienst heute Morgen die Frage auf, in Bezug auf eine Bemerkung, die ich machte, dass man in den neutestamentlichen Gemeinden keine Mitgliedschaft kannte und wie es sich damit verhielt. Ob dann nicht, so war die Frage, doch ein Hinweis auf eine Mitgliedschaft vorhanden wäre in dem Ausdruck, tut den von euch, von eurer Mitte hinaus. Nun, es gibt Ausdrücke, die könnten in einer solchen Situation und auch in einer anderen Situation gesprochen werden. Das heißt, sie sind von allgemeiner Gültigkeit. Und tatsächlich kann man diesen Ausdruck verwenden, wenn man Gemeindemitgliedschaft hat. Das stimmt. Genauso wie das Abendmahl ein Brotbrechen ist. Aber umgekehrt heißt das nicht, dass alles Brotbrechen gleich Abendmahl ist. Das ist der Fehler, der in dieser Schlussfolgerung dann gemacht wird. Die Tatsache, dass Gemeindemitgliedschaft mit sich bringt, bei der Gemeindezucht, dass man jemanden ausschließt bzw. aus der Mitte tut, heißt nicht, dass wenn man jemand aus der Mitte ausschließt oder hinaus tut, dass das schon eine Gemeindemitgliedschaft voraussetzen müsste. Denn gesetzt den Fall, wir haben hier einen Kreis von 10 Christen. Sie haben keinen Verein, sie haben keine eingetragene Mitgliedschaft. Sie sind einfach ein Kreis von 10 Gläubigen. Sie treffen sich regelmäßig und haben verbindliche Gemeinschaft. Und nun sündigt einer von ihnen. Und die anderen verhalten sich nun, wie die Schrift sagt, entsprechend. Sie distanzieren sich. Sie behandeln ihn sogar mit einer kühleren Haltung, wie wenn sie einem Ungläubigen begegnen würden. Das fordert die Schrift. Einem Ungläubigen kann man Freundschaft zeigen, aber von einem Gläubigen, der behauptet, gläubig zu sein, aber er sündigt wie ein Ungläubiger, da muss man sogar eine kühlere Distanz oder eine größere Distanz, Entfernung manchmal, aufkommen lassen, als zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Gesetzt den Fall, 9 tun das dem 10. gegenüber. Was geschieht? Was geschieht, wenn der Körper, wenn die Zellen des Körpers sich von einer Zelle distanzieren? Sie wird isoliert. Sie wird aus der Mitte der anderen Zellen herausgetan. Nicht durch aktives Handeln, sie schieben nicht die Zelle weg, sondern sie entziehen sich. Unsere Aufgabe ist traditionell so gewachsen, dass man an Gemeindezucht so denkt, oder von Gemeindezucht so denkt, man schiebt ihn hinaus, man tut ihn hinaus, ja? Man schließt ihn aus, du hast dich jetzt so zu verhalten, du darfst nicht mehr zum Mahl des Herrn kommen und so weiter und so weiter. Einige gehen so weit und sagen, er darf nicht mehr zu den Zusammenkünften kommen. Das heißt, sie bestimmen, wie der sich verhalten soll. Aber das ist nicht, was die Schrift sagt. Die Schrift sagt, wie wir uns verhalten sollen, die wir nicht gesündigt haben. Wir sollen uns nicht verunreinigen. Und unser Verhalten soll in ihrer Art eine Art Strafe sein für den anderen. Aber was er tut, das ist zunächst nicht unsere Verantwortung. Wir wünschen seine Buße, aber die können wir ja nicht herbeiführen. Wir können das nicht zwingen. Unsere Aufgabe ist es, uns entsprechend zu verhalten. Und auf diese Weise tun wir ihn hinaus. Dadurch, dass wir uns von ihm uns zurückziehen. Das ist, was Paulus auch in 1. Korinther 5 erwartet. Das heißt, sie ziehen sich von diesem gesündigt Habenden zurück. Und auf diese Weise wird er hinausgetan aus der Mitte der Gemeinschaft. Nicht aus einer Gemeindeliste, sondern aus der Mitte einer Gemeinschaft. Dass die Gemeinden keine Mitgliedschaft hatten, das allerdings schließe ich nicht aus den Formulierungen des 2. Korintherbriefes oder auch nicht aus den Formulierungen des 1. Korintherbriefes in erster Linie, sondern aus der Apostelgeschichte selbst und aus anderen Texten, die auch darüber sprechen würden. Also, deshalb gebrauche ich auch manchmal anstelle von dem Begriff Gemeinde einfach Kreis, weil in der neutestamentlichen Zeit das dasselbe war. Gemeinde war nicht eine Struktur, das heißt, sie hatte Struktur, aber sie war nicht eine gewisse Struktur oder eine Art Verein oder ein Gebilde, das man gründete. Gemeinden wurden ja nie gegründet im Neuen Testament. Sie wurden nicht gemacht, sie wurden nicht aufgemacht oder aufgetan und so weiter, sondern Menschen kamen zum Glauben an Jesus Christus durch das gehörte Evangelium, und in dem Moment, wo sie zum Glauben kamen, wiedergeboren wurden, wurde die Gemeinde Jesu an der Stelle geboren. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kam, wurde dort Gemeinde Jesu geboren. Ein Glied am Leibe Christi entstand dort. Und so auf diese Weise, so wie Menschen sich bekehrten, lesen Sie einmal die Apostelgeschichte, die ersten Kapitel, ganz genau. Jedes Mal, wenn ein jemand Christ wurde, wuchs die Gemeinde, denn er wurde Jünger Jesu und Gemeinde war die Schar der Jünger Jesu. Das heißt, das gibt uns ein ganz anderes Bild von Gemeindezucht. Wenn wir 2. Korinther 2 verstehen wollen, ist es wichtig, dieses im Hintergrund zu haben, damit wir verstehen, wovon Paulus hier spricht. Er spricht nicht von einem formalen Gemeindeausschluss, sondern er spricht von dem Verhalten eines Menschen gegenüber, der sich schwer verfehlt hat, vertan hat. Aber dieses hat zur Frucht gehabt, dass der Mann zur Einsicht kam. Er vermisste die Gemeinschaft, wie es auch gewesen sein mag. Er kam in die Buße und kehrte um. Und jetzt schreibt Paulus über diesen Fall im Rückblick. Er schreibt über das Leiden, das er erlebt in diesem ganzen Verfahren. Er schreibt von dem Leiden innerhalb der Gemeinde in Korinth. Und er schreibt davon, wie man sich jetzt verhalten darf. Sehr hilfreich für jeden Kreis von Gläubigen, für jeden Kreis. Weil alle Gläubigen, irgendwo immer sie sind, Gemeinde Jesu sind. Sie müssen nichts tun, um Gemeinde zu werden. Sie sind Gemeinde und sind bereits verpflichtet, anderen Christen gegenüber sich so zu verhalten, wie es die Schrift sagt, egal ob sie sich Gemeinde nennen oder nicht. Das muss bei uns klar sein, denn wir haben einen Auftrag gegenüber jedem Christen, den Gott in unser Leben hineinführt, ob er meine Benennung teilt oder nicht. Er ist mein Bruder, meine Schwester und ich bin verpflichtet, eine ganz bestimmte Haltung ihm gegenüber einzunehmen. Und diese Haltung entsteht oder kann geklärt werden. Das heißt, ich erfahre etwas über diese Verhaltung, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Sobald ich weiß, wo er im Glauben steht, oder beziehungsweise im Unglauben, oder im Gehorsam, oder im Ungehorsam, weiß ich, wenn ich die Schrift kenne, wie ich mich jetzt ihm gegenüber verhalten habe. Stelle ich fest, dass er Lehren vertritt, die nach der Schrift von einem Gläubigen nicht vertreten werden dürfen, dann muss ich mich von ihm trennen. Dies ist das erste und das letzte Gespräch, bis auf Weiteres. Das ist klar, nicht wahr? Stelle ich fest, dass er zwar ein gutes Bekenntnis hat, er spricht so mit seinem Mund, wie man von einem biblischen Christen erwartet, der den Herrn Jesus liebt. Aber sein Leben ist unglaubwürdig. Sein Leben macht sein Wort unglaubwürdig. Er verhält sich nicht entsprechend. Denn in der Schrift muss das eine organische Einheit sein. Was ich tue und was ich sage, muss eine Einheit bilden. Und wenn es dort nicht stimmt, Dann haben wir die zweite Stelle, an der ich erfahre, wie ich mich ihm gegenüber zu verhalten habe. Sein Bekenntnis ist in Ordnung, aber ich vergesse jetzt von seinem Bekenntnis, weil es bereits ausgestrichen ist oder ausgekreuzt ist. Ja? Es ist negiert worden durch sein Verhalten. Und Kraft seines Verhaltens habe ich mich von ihm zu distanzieren. Das heißt nicht, dass ich nicht für ihn bete oder ich mich überhaupt nicht um ihn bemühe. Im Gegenteil, ich sollte ihm irgendwie Liebe zeigen. Je nachdem das Verhalten ist, muss mein Verhalten also die Reaktion sein. Das ist ein schwieriges Thema, ein komplexes Thema. Und es ist nicht mein Thema in dieser Woche. Aber insofern der Text dieses Thema berührt, versuche ich, auch das Umfeld etwas zu klären, damit wir den Text selbst hier verstehen. Noch einmal Vers 5. Was lernen wir? Noch einmal das Erste. Sünde im Kreis der Gläubigen ist nicht so sehr gegen den Verantwortlichen als gegen den Leib. Die Verantwortlichen der Gemeinde Jesu, ob sie Hirten am Ort oder zirkulierende oder herumreisende Brüder sind, die verantwortlich für viele Gemeinden haben, einfach weil sie, weil der Herr sie so führt, nicht weil sie organisatorisch Superintendenten wären, sondern Gott hat uns Lehrer gegeben, die Verantwortung tragen für den Leib Christi, für das Wohl vieler Gemeinden. Wir haben viele solche während des Neuen Testaments. Schlatter macht einmal darauf aufmerksam in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte. Ich denke, es ist zu den ersten Versen von Kapitel 15. In jenen Tagen, sagt er, gab es nicht diese kreismäßig strukturelle Kirche, sodass wir dort stationiert oder geografisch platzierte Superintendenten oder Verantwortliche hätten, ob sie Bischöfe sind oder Pröpste oder wie immer man sie nennen mag, sondern es gab kursierende Reichgottesarbeiter, die überall in den Gemeinden aufkreuzen konnten. Niemand hatte ein besonderes Gebiet ihm zugeordnet, sondern jeder dieser Brüder, die vom Herrn so geführt waren, apostolisch und didaktisch, das heißt als Lehrer tätig zu sein, die waren zuständig für alle Christen. Wenn Augustinus recht hat, dass der Apostel Johannes seinen ersten Brief an Christen in Elam schreibt, das heißt, wo heute der Irak liegt, beziehungsweise, nein, der Iran, Entschuldigung, das war im damaligen Persien, grob gesagt, und wenn er von Ephesus aus spricht, an der Westküste der heutigen Türkei, dann ist das eine erhebliche Entfernung. Und wenn, das heißt, er als Apostel fühlt sich zuständig für den Zustand, geistlichen Zustand von Gläubigen weit dort im Osten in der Ferne. Paulus kann Briefe schreiben an Menschen, die er noch nicht getroffen hat. Siehe den Kolosserbrief. Petrus kann einen Brief schreiben, zwei Briefe, an solche, die vielleicht durch Paulus zum Glauben gekommen waren. Schauen Sie sich oder vergleichen Sie den Anfang seines ersten Briefes, die Gegenden, wo die Gläubigen vorhanden sind, an die er schreibt. Also, wir haben diese kursierenden Lehrer des Wortes Gottes, die gleichsam Hirten waren, der Hirten der Gemeinde und der Gemeinden selbst. Wenn nun solche die Initiative ergreifen müssen in Bezug auf Züchtigung in einer besonderen Gemeinde oder wenn es die Hirten am Ort sind, beide sind Verantwortliche in der Gemeinde Jesu. Wir haben diese zwei Schichten der Verantwortung. Die übergemeindliche Schicht der Verantwortung und die Verantwortung in der Gemeinde am Ort. Wenn einer von diesen beiden Schichten der Verantwortung Initiative ergreift, in Bezug auf eine Person in einer Gemeinde und irgendwo, die gesündigt hat, dann muss das nicht so aufgefasst werden, als hätte diese Person nun gegen diesen, der in die Initiative ergreift, gesündigt. Fleischliches Denken kann das so auslegen, in Anführungsstrichen. aber es ist nicht ausgelegt, es ist falsch. Ja. Man hat die falsche Schlussfolgerung gezogen. Paulus macht das hier deutlich. Natürlich hat er gegen Paulus gesündigt. Das selbst will Paulus nicht bestreiten. Aber die Schrift spricht oft so. Das heißt, er hat nicht lediglich gegen mich gesündigt oder in erster Linie. Das war nicht der Sachverhalt, sondern ihr dort in Korinth seid ein Leib Jesu. Und er lebt dort und er hat gegen den Leib Jesu dort gesündigt. Nun beachten wir die Art und Weise, wie er das sagt. Und da können wir weiter etwas lernen. Aber wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern in gewissem Maße, und dann fügt er in Klammern hinzu, damit ich nicht zu viel sage und belaste, er will ja sie nicht beschuldigen. Nicht jeder hat in gleichem Maße sich distanziert von diesem, der sich so schwer auf schwerwiegende Weise verhalten hatte, als er mit der Frau seiner Mutter lebte, seines Vaters lebte. Nicht jeder in Korinth hat eingesehen, dass die christliche Freiheit nicht so weit geht. Sie hat Grenzen. Das ist sehr traurig. Und Paulus findet es schwer, diese Feststellung überhaupt zu Papier zu bringen. In gewissem Maße. Ich will nicht belasten, ich will nicht zu viel sagen. Aber ich will dieses sagen, er hat gegen euch alle gesündigt. Aber wie ihr das anerkennt oder erkennt, das ist verschieden. Das Zweite, das wir von diesen Versen lernen können, befindet sich in den Versen 5 und 6. Nicht jeder Christ reagiert in gleicher Weise auf Sünde im Kreis. Und das habe ich schon antönen lassen. Also nicht jeder in Korinth verhielt sich gleich distanziert zu diesem gesündigt Habenden. Das kommt besonders in Vers 6 zum Ausdruck, wo es heißt, die von der Mehrzahl erteilt wurde. In Vers 5 heißt es in gewissem Maße und in Vers 6 von der Mehrzahl. Also nicht alle hatten sich daran beteiligt. Und doch waren es genügend, sodass dieser gesündigt Habende zur Erkenntnis kommen konnte. Und dafür ist man dankbar, in Korinth auch bei Paulus in seiner Umgebung, dass Gott hatte Buße bewirken können. Das Dritte, das wir hier lernen, befindet sich in Vers 6. Ebenfalls, Umkehr setzt der Gemeindezucht eine Grenze. Das heißt, wenn die Umkehr erfolgt ist, kommt die Gemeindezucht zu Ende. Sie darf nicht diese Grenze überschreiten. Das gibt es aber in christlichen Kreisen, dass die Gemeindezucht weitergeführt wird. Aber Paulus sagt, es ist genug, genügend. Er ist zur Umkehr gekommen und jetzt genügt es. Jetzt hört die Distanz auf. Jetzt ist es umgekehrt, jetzt kommt die Annäherung. Er hat Buße getan und die Buße hat sich gezeigt als echt. Und wenn sie glaubwürdig ist, die Buße, dann muss jetzt die Gemeindezucht ihre Grenze bekommen. Das Vierte, das wir lernen, befindet sich in den Versen 7 und 8. Die Verantwortung des Kreises von Gläubigen erlischt nicht mit dem Ende der Zucht. Die Zucht hört auf, aber nicht die Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Es gibt eine bestimmte Verantwortung diesem gegenüber, die sich in Form von Gemeindezucht äußern musste bis anhin. Aber jetzt, wo die Buße geschehen ist, jetzt nimmt diese Verantwortung eine andere Form an. Und da heißt es in den Versen 7 und 8, sodass ihr umgekehrterweise lieber vergeben und aufrichten solltet, damit solcher nicht in übermäßiger Betrübnis verschlungen werde, weshalb ich euch aufrufe, ihm Liebe zu vergewissern. In diesen zwei Versen haben wir zwei Arten von Aussagen bzw. Hilfestellungen. Erstens erfahren wir, was die Korinther zu tun hatten, und zweitens eine gewisse Begründung oder ein gewisses Ziel, das damit erreicht werden sollte. Was sollen die Korinther tun? Sie sollen dreierlei tun. Und dies ist sehr hilfreich für uns. Und dieses, was ich besonders, dies war es, woran ich besonders dachte, als ich heute von der Bedeutung dieses Textes sprach, angesichts der verbreiteten Psychologie in christlichen Kreisen. Wir sind sehr stark psychologisiert, das heißt eingestellt auf diesen Weg der Seelsorge. Aber bereits ein namhafter Psychotherapeut wie Lawrence Crabb, ein kindlich gläubiger Mann, sagt, wir müssen an drei Schichten von therapeutischer Hilfe dieser Art denken. Das heißt, wenn Menschen Probleme, Krisen haben, dann gibt es drei Ebenen, auf denen Gehilfe geschehen darf. Es braucht natürlich den Spezialisten, der um die Feinheiten der Probleme weiß. Es kann sein, dass physische oder körperliche Dinge im Spiel sind. Vielleicht ist er behindert, man merkt das aber nicht so. Oder vielleicht ist es wirklich eine Krankheit irgendwelcher Art. Da muss ein Spezialist, ein Mediziner bereit sein, das feststellen zu können. Es braucht solche, die um die komplizierten Faktoren in so einem Fall etwas sagen können. Und dann hat es die Leitung der Gemeinde, sagt er. Es gibt solche, die Gott in Verantwortung gestellt hat, und die haben eine Verantwortung, solchen zu helfen, die wirklich in Probleme stecken, moralischer, geistlicher, solcher Art. Und dann sagt er, ich gebe diese drei Gedanken in meiner Form weiter, mit einigen Zutaten. Die dritte Stelle, wo Hilfe geschehen kann, sagt er, ist die Stelle des Gläubigen schlechthin. Jeder Christ kann etwas tun, damit ein anderer nicht zum Spezialisten, zum Therapeuten, Psychotherapeuten gehen muss. Wenn jeder Christ seine Verantwortung wahrnimmt und andere mit Liebe und mit der Hilfe umgibt, die er in seinem Maße leisten kann, dann könnte für sehr viele, die Probleme haben, der Weg zu einem Therapeuten erspart bleiben. Das ist sehr viel gesagt von einem Mann, der selbst ja davon lebt, gleichsam, das ist sein Beruf, dass Menschen zu ihm kommen mit ihren Problemen. Aber er ist ehrlich genug als Christ, das ist bei ihm im Vordergrund. Und es ist sein Bemühen, dass Menschen geholfen wird, nicht, dass er noch mehr Geld verdient. Das ist anzuerkennen. Die Schrift spricht man natürlich nicht von Psychotherapeuten, aber sie spricht von der Verantwortung der Leitung in der Gemeinde Jesu, ob sie der zwischengemeindlichen ist oder übergemeindlichen oder der Führung am Ort. Und sie spricht von der Verantwortung des Christen schlechthin. Und davon ist hier in den Versen 7 und 8 die Rede. Was können Sie und ich als Christen in den Gemeinden, in den Kreisen von Gläubigen tun, wenn andere gesündigt haben und Buße tun, aber immer noch Probleme haben, die von dieser Sache her rühren? Was können wir tun? Erstens, sagt Paulus, wir sollen vergeben. Es gibt im Grundtext oder in der griechischen Sprache des Grundtextes, das Neue Testament wurde in dieser Sprache verfasst. Diese Sprache hat es innerhalb des Neuen Testamentes zwei Wörter für vergeben. Das eine bedeutet erlassen. Das kann im selben Sinne gebraucht werden, wie wir es im Deutschen gebrauchen, wenn wir vergeben sagen. Ich kann sagen, ich vergebe dir, wenn er gesündigt hat gegen mich. Ich kann aber auch sagen, wenn ich ein Buch weggegeben habe und ein anderer fragt danach, ja, nein, ich habe es bereits vergeben. Ja, ich habe es weggegeben, aus meiner Hand gehen lassen. Also dies ist ein allgemeines Wort, ähnlich wie wir es auch im Deutschen haben, vergeben. Es kann einmal so gebraucht werden, es kann einmal so gebraucht werden. Es heißt im Grunde einfach gehen lassen oder erlassen. Und das ist das Wort, das Jesus gebraucht, beziehungsweise dass Matthäus in Matthäus 6 gebraucht, wenn er Jesus im Vaterunser zitiert. Wir nehmen an, dass Jesus ursprünglich, als es gesprochen wurde, in Aramäisch gesprochen hat, aber die Schrift wurde in Griechisch verfasst. Und dieses griechische Wort wird dort im Vaterunser gebraucht. Vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigen. Gnade heißt etwas Freundliches, etwas Schönes, etwas Angenehmes. Verhaltet euch so, dass er es als angenehm empfinden darf. Lasst seine Sünde ruhen, sie ist vergeben von Gott, und in eurer Haltung ihm gegenüber zeigt diese Vergebung, die der Herr ihm bereits erzeigt hat. Seine Sünde ist vergeben, er hat Buße getan, er ist umgekehrt, er ist wiederhergestellt, er steht wieder in der Gnade Gottes. Und in diesem Zeichen verhaltet euch ihm gegenüber, zeigt ihm diese Vergebung in eurer Haltung. Haltet ihm das nicht wieder vor, dass er so sich grob verhalten, unmoralisch verhalten hat. In eurer ganzen Haltung stellt dar, dass es das nicht mehr gibt. Das Blatt ist ganz rein, das Blut Jesu Christi wäscht rein von aller Sünde. Er steht vor Gott, wie wenn er nie gesündigt hätte, durch das Blut Jesu Christi. Zeigt ihm das. Keine Distanz mehr. Vergebt ihm. Das Zweite. Und aufrichten. Das Wort hier wird oft mit ermahnen übersetzt, fälschlicherweise. Zum Beispiel haben wir es in Römer Kapitel 12, Vers 1, wo der allgemeine Übersetzer oder der übliche Übersetzer uns lesen lässt, ich ermahne euch, eure Leiber darzubringen. Das ist nicht, was Paulus sagt. Paulus schiebt den Christen in Rom keine Schuld zu dafür, dass sie solches noch nie nicht getan hätten bis jetzt. Denn ermahnen ist eine Erinnerung an Schuld. Aber das muss nicht der Fall sein, sondern es ist ein Wort, das einfach aufrufen bedeutet. Und dort bedeutet es aufrufen in Römer 12, Vers 1. Manchmal kann es trösten bedeuten. Siehe 1. Thessalonicher, Kapitel 4, Vers 18. Nachdem Paulus von dem Trost der Entrückungsbotschaft gesprochen hat, sagt er, nun tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Aber es könnte auch heißen, ruft einander auf mit diesen Worten. Lasst es Gegenstand sein einer Korrektur, ruft euch einander auf. Könnte auch der Fall sein, aber es kann mit Trösten übersetzt werden. Es ist dasselbe Wort, das Paulus im ersten Kapitel dieses Briefes gebraucht, wenn er sagt, Gott ist ein Gott alles Trostes. Er richtet uns auf, das ist die Bedeutung, die wir wahrscheinlich hier haben. Aufrichten. Er ruft uns auf oder richtet uns wieder auf. Und in diesem Fall heißt es, richtet ihn auf, zeigt ihm Trost. Begegnet ihm in einer solchen Weise, dass er weiß, ich bin unter die Arme gegriffen worden. Man will mir helfen. Greift ihm unter die Arme, richtet ihn auf, sodass er stehen kann. Seine Knie sind wackelig geworden. Er findet es schwer, noch zu stehen. Das ist klar. Er ist sexuell geschwächt. Er ist geschwächt in seinem Willen. Ihm ist Vergebung widerfahren, aber er ist ein geschwächter Mann. Durch diese ganze Episode. Wir wissen nicht, wie lange das dauerte, muss nicht lange gewesen sein. Und dennoch, ein solcher Fall auf die Nase zerbricht die Nase und zerbricht den Geist. Davon spricht Paulus. Und dann noch die Buße hinzu, die kann nun wirklich zerknirschen. Und zwar mit Recht. Der Mann scheint eingesehen zu haben, wie tief er gesündigt hatte. Und der Herr hat ihm vergeben. Aber nun ist er da. Und kann kaum stehen. Und wenn andere ihm nicht beistehen, könnte er neu fallen. Nicht in dieselbe Sünde, sondern verzweifeln. Und solche Leute haben wir unter uns. Und die müssen zum Therapeuten gehen, weil niemand sich ihnen annimmt. Und daran dachte ich heute Morgen. Wir haben eine Menge von Leuten unter uns, die sind ganz alleine. Und die können die Last ihrer Not nicht tragen. Und viele von ihnen haben keine Schuld. Die haben sie bekannt. Sie sind Ihnen ist Vergebung widerfahren, aber Sie kommen nicht zurecht alleine. Sie haben nicht mehr den Mut, voranzugehen. Und da will Gemeinde, muss Gemeinde sich rufen lassen zur gegenseitigen Hilfe, Solidarität. Zeigt ihm Vergebung und richtet ihn auf. Helft ihm doch. Der eine auf dieser Seite, der andere auf der Seite, sodass er stehen kann. Ja, wie ein Kranker, der nun lernt, wieder neue Schritte zu tun. Waren Sie mal im Krankenhaus? Haben Sie selbst erlebt, ja? Oder vielleicht mal einen Besuch getan? Meine Frau und ich sind beide in den letzten Jahren im Krankenhaus gewesen. Und dann muss man wieder gleichsam gehen lernen, ja? Und dann sind die Krankenschwestern da. Bei mir war es nicht so schlimm, aber bei meiner Frau. Und dann lernt sie die ersten Schritte zu tun wieder. Und so will es auch im Geistlichen gelernt werden. Paulus sagt, richtet ihn auf. Ein schönes Wort. Ein schöner Aufruf. In Liebe gesprochen von einem Seelsorger. Und ich nehme an, es wurde auch in so einer Einstellung und Verfassung aufgenommen. Es wird wohl seinen Dienst getan haben. Clemens von Rom, der einen Brief an diese Gemeinde später geschrieben hat, den haben wir nicht in der Schrift, er ist nicht, gehört nicht zum Kanon der Heiligen Schrift, aber er gehört zu den Schriften der ersten Väter der Christenheit. Aus diesem Brief erfahren wir, dass dieser zweite Korintherbrief wohl seinen Dienst getan hat in jener Gemeinde. Und wir sind dankbar dafür, für dieses Zeugnis. Das dritte, das die Korinther zu tun haben, befindet sich am Ende des Verses 8. Ihm Liebe zu vergewissern. Das tun sie in der Form, dass sie ihm Vergebung zeigen in Gnade. Das tun sie dadurch, dass sie ihn aufrichten. Aber dies ist noch eine umfassendere Formulierung, überhaupt in jeder Hinsicht. Vielleicht braucht er wirklich eine Frau. Oder vielleicht muss jemand sich seiner annehmen, damit er zu Hause zurechtkommt, damit er auch seine Existenz wieder aufbauen kann. Was immer es ist, vergewissert ihm eure Liebe. Zeigt eure Liebe in so einer Art, dass er überzeugt werden kann, dass ihr ihn liebt. Das sind noch zweierlei, nicht wahr? Es gibt Leute, die lieben uns, aber ich bin noch nicht davon überzeugt. Aber sie lieben mich, wirklich. Nun ruft Paulus auf, so zu lieben, dass das auch ankommt, als dass es überzeugt. Dass sie wirklich erkennen, diese Leute mögen mich, ja. Die wissen, mir ist Vergebung widerfahren und die wollen wirklich mein Bestes. Nun, das war ja gerade, was der Mann ursprünglich vermisst hatte, nicht wahr? Als er auf die Nase fiel. Wozu lebt man dann mit einer Frau? Weil man lieben möchte. Ja. Aber es war auf die falsche Art und Weise geschehen. Aber wenn Gott uns lieben lehrt und wenn wir lernen zu lieben, dann ist wirklich innere Erfüllung und dann brauchen wir auch das andere nicht. Wunderbare Worte für die Gemeinde in Korinth und auch für andere Christen. Denn der Brief ist nicht nur an die Gemeinde in Korinth gerichtet, so schreibt Paulus es in Kapitel 1, sondern auch für andere Christen sonst wo. Und er ist aufgehoben vom Heiligen Geist für uns, sodass wir ihn heute in unserem Bibelbuch haben. Wir kommen zum dritten Kurzabschnitt in diesem Teil, in diesem größeren Abschnitt, den Versen 9 bis 11. Hier gibt der Apostel uns Überlegungen, die zur Heilung von leidenden Beziehungen beitragen können. Dies sind jetzt grundsätzliche Hilfestellungen. Denn darum habe ich auch geschrieben, damit ich eure Bewährung kennen möchte, ob ihr in jeder Beziehung gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, tue ich es auch. Denn auch ich, wenn ich etwas vergeben habe, wem ich vergeben habe, dem habe ich es euretwegen getan, im Angesichte Christi. Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden, denn sein Denken ist uns nicht unbekannt. Sehr ernste Worte. Wieder sehr grundsätzliche Hilfestellungen. Dieses Mal stelle ich meine Frage zur Anwendung oder zum Umgang mit diesen Versen etwas anders. Meine Frage lautet jetzt, welche Fragen werfen diese Verse auf? Das heißt, welche Fragen sollte ich mir persönlich stellen, wenn ich diese Verse lese? Wenn ich die Verse ernst nehme, was sollte bei mir an Fragen aufkommen, damit mir Hilfe geschehen kann durch diese Verse? Viererlei habe ich mir notiert. Erstens, aus Vers 9 kann ich mir die Frage stellen, bin ich grundsätzlich bereit, Gott in allem zu gehorchen? Paulus schreibt, ich habe euch in Korinth geschrieben, um festzustellen, ob ihr bereit wärt, Gott immer, überall zu gehorchen. Ja, ist das nicht der Grund, weshalb Gott überhaupt die Schrift schreiben ließ? Und ist das nicht der Grund, weshalb ich eine Bibel habe? Damit es sich herausstellt, ob ich immer Gott gehorchen will? An der Bibel entscheidet mich meine Einstellung Gott gegenüber, nicht wahr? Ich lese die Bibel und ich werde herausgefordert, ja oder nein zu sagen. Und der zweite Korintherbrief ist ein Teil der Schrift, aber nur exemplarisch. Das heißt, überall, wo ich der Schrift begegne, ist dies die Absicht, dass mein Herz sich offenbaren muss, wie es eigentlich vor Gott steht, in einer bejahenden oder opponierenden, das heißt feindseligen Einstellung zu Gott. Viele Christen erleben das nicht, weil sie sich nicht der Schrift aussetzen. Und deshalb wird bei ihnen nicht klar, wo sie stehen, ob sie Freunde sind oder ob sie wirklich gegen Gott sind. Das weiß man nicht. Man lernt das nicht, weil sie sich der Schrift nicht aussetzen. Andererseits, wo ein Kreis von Gläubigen oder wo immer Gottes Wort wirklich gesagt wird, wo es gelesen wird, wo es gehört wird, da teilen sich die Geister. Da ist es wie bei der Maria, oder überhaupt, Entschuldigung, nicht bei der Maria, sondern in Lukas 2 heißt es, dass Jesus Anlass zu Fall und Aufstehen sein wird, überhaupt. An Jesus muss man sich entscheiden. An Jesus muss man sich entscheiden. Und am Wort Gottes muss man sich entscheiden. Es ist zu stark, das Licht ist zu grell, als dass wir einfach neutral bleiben könnten. Wir müssen uns entscheiden, ja oder nein. Und jetzt fordern solche Texte mich heraus. Du, Herbert, bist du wirklich bereit, Gott immer zu gehorchen? Da gibt es so viel Streit unter Gläubigen über dies und das. Ist das erlaubt, ist es nicht erlaubt und so weiter. Meine lieben Freunde, das ist nicht die erste Frage. Die Frage, die dahinter steckt und die helfen könnte, solche Fragen zu klären, ist einmal erst die, wenn du wüsstest, was der Wille des Herrn wäre, würdest du dann dem Herrn gehorsam sein? Das ist die Frage. Und weil die nicht geklärt ist, sind manche ethischen Fragen bei uns gar nicht geklärt. Gott kann sie nicht klären, weil wir gar nicht bereit sind für die Klärung, für die Antwort. Was hilft es ihm? Was für einen Sinn hat es für ihn, uns Licht zu geben? Wenn er weiß, wir würden doch nicht gehorchen, kann er uns in Dunkelheit lassen. Aber wenn das Licht des Wortes Gottes einmal in mein Herz hineinleuchtet und dort offenbart, dann bin ich herausgefordert, bin ich wirklich bereit, alles fahren zu lassen, um Jesus Herr sein zu lassen in meinem Leben. Das will Paulus hier erfahren, gleichsam. Dieses Mal nicht Paulus, sondern der Heilige Geist, der ihn ja führte zu dieser Aussage. Das Zweite, wo wir uns eine persönliche Frage stellen können, ist der 10. Vers. Wenn ihr aber etwas vergebt, tue ich es auch, denn auch ich, wenn ich etwas vergeben habe, wem ich vergeben habe, dem habe ich es euretwegen getan. Frage, bin ich bereit, mich auf die Seite derer zu stellen, die nach dem Willen Gottes handeln? Paulus stellt fest, hier sind Leute in Korinth, die waren bereit, den Willen Gottes zu tun. Hier war der Mann, der sich verfehlt hatte, er war bereit, den Willen Gottes zu tun. Und da waren andere Christen in Korinth, Die waren bereit, den ersten Weg zu gehen, damit er zu Buße kommen konnte. Und sie sind jetzt auch bereit, sich auf die Seite dieses Bußfertigen zu stellen und ihm zu helfen. Und Paulus ist bereit, sich auf ihre Seite zu stellen. Wenn ihr vergebt, vergebe ich. Wenn ihr meint, er hat wirklich Buße getan, dann bin auch ich bereit, mich zu euch zu stellen, denn ich habe Vertrauen zu euch. Gibt es so viel Vertrauen unter Gläubigen, dass wir Vertrauen zu ihrem Vertrauen haben und wir können uns auf ihre Seite stellen? Bin ich dazu bereit, wenn ich weiß, sie tun den Willen Gottes? Bin ich einer, der auch den Willen Gottes tun will? Bin ich einer solcher und bin ich dann bereit, solidarisch mit ihnen zu stehen? Das ist eine Frage, grundsätzliche Frage, die über diesen Fall hinausgeht. Aber solche Texte wollen uns ja vorbereiten, um auch in anderen ähnlichen Fällen zurechtzukommen. Die dritte Frage, immer noch in Vers 10, sie betrifft das letzte Wort in Vers 10. Habe ich meinen Blick auf Jesus Christus gerichtet und bleibt er dort haften? Noch einmal Vers 10. Wem ich vergeben habe, dem habe ich es euretwegen getan, im Angesichte Christi. So lebt Paulus. Haben Sie schon einmal gezählt oder festgestellt, wie oft Paulus im Herrn sagt? Und in ganz überraschender Verbindung, den schicke ich, Philipper 2, im Herrn. So ungefähr. Ja, wie kann man jemanden im Herrn schicken? Ja. Aber alles, was er tut, tut er aus der gemeinschaftlichen Verbundenheit mit Jesus Christus. Er ist in Christus, Christus in ihm. Und aus dieser Verbindung handelt er, tut er alles, was er tut. Von Tag zu Tag. Das zeigt uns solche Worte zeigen uns das. Und hier gibt er uns wieder ein Beispiel. Ich lebe vor dem Angesichte meines Herrn Jesus Christus. Und von dieser Warte aus tue ich auch euch gegenüber, was ich tue. Ich vergebe, aber das kommt vom Angesicht Christi her. Deshalb ist er fähig dazu. Das heißt, die Fragen, die wir uns hier stellen, können eine positive Antwort bekommen, wenn wir im Angesicht Christi leben. Dann werden wir fähig, dann werden wir bereit, so weit zu gehen, wie Paulus es hier erwartet von den Korinthern und von sich selbst. Im Angesichte Christi leben. Aber dazu braucht es das Leben im Worte Gottes. Und davon wollen wir an den Morgensitzungen denken in dieser Woche. Von der Wichtigkeit des intensiven Umgangs mit dem Wort Gottes. Darum soll es gehen. Im Angesichte Christi ist aber nicht nur ein sich befassen mit dem Wort Gottes, wo wir das Angesicht Christi sehen und feststellen können, sondern es heißt auch sein Angesicht suchen im Gebet. Und wenn wir so mit ihm leben und überall, wo wir gehen und stehen, ob wir sitzen oder liegen oder gehen, wie David es sagt im Psalm 139, wenn wir uns immer in der Gegenwart Gottes befinden und wir uns dessen bewusst sind, dann prägt das unser Verhalten in jeder Hinsicht. Und das Letzte, Vers 11. Weiß ich um die Bedrohung durch unseren Feind? Kenne ich den Feind gut genug von der Schrift her, nicht aus persönlicher Erfahrung, sondern von der Schrift her? Weiß ich um die Art des Feindes, um mich der Bedrohung bewusst zu sein, der ich ausgesetzt sein könnte. Vers 11. Damit wir nicht von Satan übervorteilt werden, denn sein Denken ist uns nicht unbekannt. Während des Zweiten Weltkrieges diente ich einmal mit einer englischen Einheit. Ich war kanadischer Soldat und während dieser kurzen Zeit kam es vor, dass plötzlich, ich war Sanitäter und diente also in diesem Abschnitt der Armee, und während dieser Zeit geschah, ist, dass plötzlich eine ganze Menge von Verwundeten durch unsere Station kamen. Und mit einmal erkenne ich unter den Verwundeten meinen früheren Major. Er war verwundet und ich habe ihn persönlich angesprochen. Man konnte ein Gespräch mit ihm führen. Er lag aber auf der Bahre und kam ins Gespräch mit ihm, wie das denn war. Wie kam das denn? Ja, sagt er, wir wollten den Berg da angreifen. Die Deutschen auf dem Berg wollten wir angreifen. Er war kanadischer Offizier. Und er sagt, es hat sich herausgestellt, dass der Feind alle unsere Pläne schon im Voraus wusste und wusste genau, was er zu tun hatte, um uns abzuwehren. Und deshalb haben wir einen überaußergewöhnlichen Widerstand erlebt. Und er hat uns wirklich also unter Beschuss genommen. Berge sind bekanntliche vorteilhafte Positionen in kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ist bekannt. Nun sagt Paulus, müssen wir aufpassen, dass der Feind nicht irgendwo einen Vorteil bekommt. Von der Stellung aus könnte er uns besser angreifen. Ja? Nun sagt er, wenn ihr diesem Bruder nicht Vergebung zeigt, wenn ihr nicht das tut, wozu ich euch eben aufgerufen habe, dann könnte hier eine Bresche entstehen. Dann könnte hier ein Vorteil für Satan entstehen. Von welcher Warte aus er euch noch besser angreifen könnte. Mangel an Vergebung ist dem Feind zu helfen. Wenn wir nicht vergeben können, wenn wir nicht Liebe zeigen, auch wenn der Herr vergeben hat, dann kann der Feind einen Vorteil bekommen, eine bessere Position, von der aus er uns selbst angreifen kann. Und merken wir es uns, wir wissen nicht im Voraus, von welcher Seite aus, von welcher Richtung der Schuss kommen wird. Der Schild des Glaubens muss in jeder Richtung uns schützen. Vorn, hinten, auf jeder Seite. Wir wissen nie, von welcher Seite aus er kommen wird. Er weiß zu viel, um uns nicht überraschen zu können. Es ist interessant, wenn es nicht so traurig wäre, aber man erlebt das selbst. Plötzlich, unerwartet ist es da. Der Feind kannte meine schwache Stelle. Ja. Seien wir vorsichtig, seien wir wirklich wachsam. Jesus sagt, der Geist will, nicht sagt er ist willig. Ich habe das mal kurz vor einiger Zeit entdeckt, als ich mir den Grundtext anschaute. Willig heißt, ja, er ist schon willig, ja, er wäre willig, ja. Nee, das ist nicht der Sinn des Wortes dort, sondern er ist willens. Das heißt, er will, es drängt ihn. Aber das Fleisch ist schwach. Mein Geist kann wirklich wollen, aber mein Fleisch ist schwach. Und deshalb braucht es die Kraft des Herrn, um unserem Willen, den es braucht unseren Willen, den es braucht, damit der Sieg entstehen kann. Damit ihr nicht übervorteilt werdet von Satan, denn sein Denken ist uns nicht unbekannt. Ist es uns unbekannt? Um sein Denken zu erfahren, müssen wir nicht viel mit Satan zu tun bekommen. Das ist nicht der Weg, auf dem wir den Satan kennenlernen. In der Offenbarung hatte es Christen, die wollten die Tiefen Satans kennenlernen. Ja? Ich weiß nicht wie, aber dort brauchen wir nicht in die Schule zu gehen, als Christen. In die sogenannte okkulten Seelsorge, in dieses ganze Gebiet. Nein, wir müssen zur Schrift gehen und zu dem, der ihn kennt. Und dann lernen wir ihn am besten kennen. Denn hier ist die Wahrheit über Satan. Dort könnten wir überlistet werden. Aber hier haben wir sicheren Boden. Und aus der Schrift lernen wir, wie Satan denkt, was seine Absichten sind. Und seine Absichten sind Mord. Er ist ein Mörder von Anfang an und ist es heute. Er will zerstören, Er will die Sache Gottes zunichte machen. Und wenn wir ihm da eine Fläche bieten, von der aus er uns gefährden könnte, das wäre zu tragisch. Wir wissen, dass er uns zerstören will. Aber es ist wunderbar, immer wieder festzustellen, wie der Herr Jesus uns schützt. Wenn man einmal darüber nachdenkt, es ist eigentlich wunderbar. Man bleibt vor so vielem bewahrt, vor dem andere nicht bewahrt sind, weil sie nicht wachsam waren. Wenn man einmal darüber nachdenkt, man ist sich dessen oft nicht bewusst, aber in letzter Zeit habe ich manchmal darüber nachdenken müssen. Vor dem bin ich bewahrt geblieben, das hat der Herr getan. Oder wenn man selbst einmal auf die Nase fällt, dann merkt man, oh, wenn ich jetzt nicht schnell in die Buße gehe, könnte Satan mich kriegen. Und wir gehen in die Buße, dann merken wir, wie wir wieder bewahrt werden. Gott bewahrt uns mehr, als wir denken. Und er kann uns bewahren. Und Luther hat nicht einfach so aus der Luft gegriffen, dieses Wort gesagt. Und wenn es in Worms so viele Dämonen gibt, er hat das Wort Teufel gebraucht, aber man sollte eigentlich Dämonen sagen oder böse Geister. Wenn es so viel gäbe wie Ziegeln auf den Dächern in Worms, der Häuser in Worms, ich würde dennoch nach Worms ziehen. Die Dämonen können ihm nichts tun, nicht. Aber lesen Sie einmal, wie er in Worms gebetet hat und wie er mit seinem Herrn gerungen hat. Von dort, vom Angesicht her, vom Angesicht Christi her, konnte er vor dem Kaiser stehen. Ja. Und Gott hat ihn bewahrt. Und das kann er auch bei uns tun. Das tut er auch mehr, als wir denken. Wir wollen ihm dafür danken. Nun, wir haben sehr ernste Verse, sehr reiche Verse betrachtet heute Abend. Und ich glaube, wir haben genug gehabt auf dem Tisch des Herrn, den geistlichen Tisch. Wir haben sehr viel, das wir überdenken könnten. Wollen wir das mitnehmen, was der Herr uns gab? Nicht das Ganze war für einen jeden von uns, ich darf das annehmen, aber etwas, hoffe ich, war für jeden da. Nehmen wir das mit, das der Herr uns schenkte, und wir wollen dann wachsen in der Gnade und der Erkenntnis Jesu Christi. Heute Abend frage ich mich, ob wir als Antwort auf diese Wortbesprechung eine Gebetsgemeinschaft ansetzen könnten. Vielleicht sind einige dort, die danken möchten oder die Buße tun möchten oder die bitten möchten, wie immer sie nun ihren Mund auftun möchten vor dem Herrn. Wollen wir frei sein? Wir sind unter uns. Wir sind beim Herrn und wir dürfen den Mund auftun. Ob es stammelt ist oder ob es wirklich gekonnt ist, beides ist am Platz. Wir reden zu unserem gemeinsamen Herrn.